eigentlich wäre unser Thema von heute Weiß. Es geht heute um die Frage des Leids. Und es ist vielleicht im Gottesdienst fast zu viel, angesichts des Themas, da jetzt so eine Predigt zu halten. Ich wage es trotzdem. Ja? Und mein Wunsch ist, dass Gott letztlich das, was ich sage, was ich an Gedanken jetzt mitgebracht habe, ja, in euer Herz übersetzt. Sodass einer der Punkte irgendwie hängen bleibt und vielleicht auf dieser Frage, die sich sicherlich jeder schon mal gestellt hat, warum lässt du das zu, vielleicht auch ganz persönlich gestellt hat, da so auf eine Spur kommt, die einem weiterhilft. Ich fange mal mit einem Liedvers an. Genau, ich klicke nochmal. Wunderbar, da ist es. Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Und mal Wut und Trauer? Gott, ich sehe keinen Sinn, ich werf dir alles hin an meine Klagemauer. Vielleicht bist du jetzt ein bisschen überrascht, so mitten rein ins Thema, mit diesem Liedvers, mit diesem fragenden Liedvers, Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein mit meiner Wut und Trauer? Gott, ich sehe keinen Sinn, ich werfe dir alles hin an meine Klagemauer. Von der Klagemauer, die Rede von einer Klagemauer, an die alles geworfen wird. Und die Frage nach dem Leid, die richtet sich ja immer sehr schnell dann an Gott. Warum eigentlich? Ja, jetzt könnten wir hier sagen, wir sind eine christliche Gemeinde, dann bringen wir dieses Thema natürlich auf die Frage, Gott, warum lässt du das Leid zu? Umgekehrt müssen wir aber ehrlicherweise auch fragen, kann ich Gott eigentlich für Leid verantwortlich machen? Das steckt ja dann durchaus hinter dieser Frage. Selbst der Ungläubige wendet sich an Gott. Es scheint dann allerdings gerade der Grund dafür zu sein, den Nichtglauben zu rechtfertigen. An einen Gott, der Leid zulässt, kann ich nicht glauben. Wie soll ich an einen lieben Gott, da kommt dieses Attribut lieb, dieses Adjektiv, wir gehen alle immer davon aus, dass Gott der liebende Gott ist. Ist er übrigens auch. Die Frage ist immer nur, wie definieren wir Liebe? An einen Gott, der Leid zulässt, kann ich nicht glauben. Wie soll ich an einen lieben Gott glauben, der alles Schreckliche zulässt? Gott und Leid wird dann mit dieser Frage ganz eng miteinander vermischt. Sind wir bei der Frage des Leids bei Gott richtig? In diesem Liedvers von Adler Frei heißt es, Gott, ich sehe keinen Sinn. Keine Frage, wie geht es dir gerade, wenn du dich vielleicht mit dieser Frage auseinandersetzt? Leid ist eigentlich immer und wird immer subjektiv wahrgenommen, als aus meiner Sichtweise. Aber Leid, muss man ehrlicherweise auch sagen, Leid ist immer relativ. Auch immer natürlich relativ. Leid gemessen an vor Hunger sterbenden Kindern ist objektiv betrachtet schlimmer als persönliches Krankheitsleid. Nehmen wir jetzt mal einen Walter. Für dich, danke für das Gebetsanliegen, weil es uns auffordert, im positiven Sinne füreinander einzutreten. Jetzt gemessen an Menschen, die sterben, die eine Hungerskatastrophe erleiden, ist, muss man ehrlicherweise sagen, ich rede jetzt hoffentlich nicht zu nah, aber wir kennen uns ein bisschen, dann ist eine Hüft-OP eine Harmlosigkeit. Im gesamten Blick. Aus der Sicht vom Alter ist es natürlich eine Herausforderung. Oder die Sabina Lösch von dieser Nasenscheidenwand-OP, die hatte ich vor vielen Jahren auch. Ich kenne das, als wir die Tamponade gezogen worden sind. Ah, das waren fürchterliche Schmerzen. Gemessen, aber an einem universalen Leid, ist es, müssen wir ehrlicherweise sagen, relativ. Aber eben aus dem subjektiven Auge, aus meinem Auge betrachtet, kann Leid, persönliches Leid, sehr kräftezehrend und zermürbend sein und den Betroffenen schwach und elend sein lassen. Und deshalb komme ich mit meiner Predigt heute Morgen nicht mit irgendwelchen guten Ratschlägen. Kopf hoch, wird schon wieder besser, bis zum Geburtstag ist vorbei. Oder auch keine frommen Ratschläge. Sieht man fern zu machen, ich selber ehrlicherweise noch so richtig schweres Leid eigentlich selber noch nie durchgemacht haben. Sondern ich möchte heute Morgen in dieser Predigt einen Überblick geben, wie man Leid im Allgemeinen einsortieren kann, welche Zusammenhänge zwischen leidvollen Situationen bestehen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist eigentlich viel zu komplex, dieses Thema, um in einer Predigt das irgendwie abzuhandeln. Deshalb möchte ich einen Überblick geben, Leid mal von der objektiven Seite zu betrachten. Und wir werden dann gleich sehen, wie vielschichtig das Thema ist. Man muss bei der Frage vielleicht ganz viele Seiten bedenken, um eben nicht einseitig zu werden. Und ich werde in der Predigt immer zwei gegenüberliegende Ansichten, Aussagen treffen, die eben ja, sich vielleicht nicht widersprechen, aber doch extrem gegenüberstehen. Und alles zusammen ergibt dann hoffentlich ein kleines Gesamtbild. Und all diese Aussagen, die ich treffe, die möchte ich untermauern mit biblischen Aussagen, die wiederum eben auch nicht einzeln zu sehen sind, sondern die man dann tatsächlich im Zusammenhang sehen muss. Denn sonst fallen wir von der einen Seite des Pferdes herunter, die anderen dann von der anderen Seite, aber letztlich treffen wir uns dann auf demselben Boden. Wir wollen uns ja ein Stück weit aufrecht halten, deshalb ist es wichtig, dass wir beide Seiten beachten. Und für den einen wird die eine Seite gerade sehr wichtig sein und für den anderen die andere Seite, je natürlich auch in welcher Situation der eine oder der andere drinsteckt. Deshalb so mein erster Gedanke, es gibt einen Anfang und ein Ende des Leids. Es gibt einen Anfang und ein Ende des Leids. Als Gott die Welt schuf und Adam und Eva ins Paradies setzte, war alles gut und vollkommen. Jesus selber, also Gott, ja, ist austauschbar der Begriff oder die Person. Also Gott sagt dann ja am Ende, nachdem alles fertig war, auch der Mensch geschaffen war, und siehe, es war alles sehr gut. Und das kann man wirklich so, wie es diese beiden Wörter meinen, stehen lassen. Es war perfekt. Es war vollkommen. Da gab es nichts Beschwerliches. Da kannte man kein Leid, keine Krankheit, kein Schmerz. Da war schlicht und einfach kein Leid anwesend. Alles war gut und rein und schön. Adam und Eva waren nackt, weil es keinen Anlass zur Scham gab. Und erst als die beiden das Vertrauen Gottes missbrauchten, so nenne ich es jetzt mal, nahm das Unglück seinen Lauf. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tage, da du davon isst, musst du sterben. Sie hätten Gott in dieser perfekten Situation, in dieser perfekten, vollkommenen Umgebung ihre Liebe beweisen können, indem sie sich an diesen Hinweis Gottes gehalten hätten, zumal sie alles andere im Überfluss hatten. Der paradiesische Zustand hätte dann angehalten. Aber durch die Missachtung des Gebotes Gottes kam diese angedrohte Konsequenz, denn an dem Tag, an dem du isst, musst du sterben in die Welt hinein. Also Tod und Leid hält mit diesem Biss in diese verbotene Frucht Einzug. Der Tod und somit auch Leid hält Einzug in die Welt. Zuerst mussten Tiere sterben und Gott der Herr machte Adam und seine Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Wahrscheinlich haben die den lebendigen Tiere nicht das Fell abgezogen, wahrscheinlich waren da dann zwei verendete oder ein verendetes Tier. Also, der Tod greift um sich. Als Gott die Menschen zu ihrem eigenen Schutz aus dem Paradies vertrieb, zog die Konsequenz des Todes ihre Kreise. Das irdische Leben wird begrenzt. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das gab es vorher nicht. Erst als dieses Vertrauensverhältnis kaputt gegangen war, hat Leid und Tod Einzug gehalten. Losgelöst und in der Trennung von Gott leben, nehmen das Unheil seinen Lauf. Und die Menschen sorgten für Leid und Tod untereinander. Kain erschlug auf dem Feld seinen Bruder Abel. Das Leid hat einen Anfang. Dort, wo der Mensch Gott ignoriert, findet Leid und Unheil seinen Anfang. Warum lässt Gott das Leid zu? Weil der Mensch seit dem Sündenfall, so nennen wir es, getrennt von Gott lebt. die eine Seite. Aber das Leid hat eben auch ein Ende. Am Ende der Bibel spricht Gott auch vom Ende des Leides. Wenn Gott mit der Erde seine Geschichte zu Ende bringt, dann endet für alle, die Gott im Lauf ihres Lebens in ihr Herz aufgenommen haben, das Leid ein für alle Mal. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn das erste, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das erste ist vergangen. Es gibt ein Ende des Leids. Und zwar dann, wenn Gott kommt und es keine Trennung mehr zwischen ihm und denen geben wird, die zu ihm gehören. So einfach kann man im Grunde genommen die Frage nach dem Warum des Leids beantworten. Der von Gott getrennte Mensch hat es sich selbst eingebrockt. Er lebt getrennt von Gott, weil er Gottes Wort missachtet hat. Und diese Trennung bringt Leid und Unheil mit sich. Denn dort, wo Gott gegenwärtig ist, gibt es kein Leid. Offenbarung 21. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Das ist jetzt natürlich nur, könnte man sagen, eine theoretische Erklärung. Hilft im persönlichen Umgang mit der Leidfrage natürlich nicht weiter. Denn wir leben ja im Zwischenbereich. Wir leben zwischen Anfang und Ende. Wir sind teilweise mittendrin im Leid oder es wird noch auf uns zukommen. Ob persönlich oder eben universal. Und zwischendrin bewegen wir uns in folgenden Bahnen. Es gibt universale Katastrophen und persönliches Leid. Und klar, die Bibel ist kein abgehobenes Buch. Die Bibel ist mitten aus dem Leben herausgeschrieben und die Bibel kennt beides. Das über ein ganzes Volk oder Erdteil hereinbrechende Leid oder eben auch das persönliche und individuelle Leid. Das Neue Testament beschreibt universale Katastrophen als Zeichen des kommenden Endes. Da lesen wir, überall werden Kriege ausbrechen. Also die Bibel macht uns nichts vor. Überall werden Kriege ausbrechen. Und jetzt kommt aber schon so ein klarer durchschnittlicher Hinweis. Aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Natürlich, man hat den Eindruck, wir stecken mittendrin, aber das gab es natürlich auch schon vor 200, 300 Jahren. Wir wissen nicht, wann das Ende kommen wird. Aber wir dürfen aufmerksam wahrnehmen, dass das, was die Bibel über das Ende der Welt sagt, über diese universalen Katastrophen, über dieses Leid, das über ganze Landstriche hereinbricht, dass es die geben wird oder eben auch schon gibt. Das ist die eine Seite von Leid. Es wird das Universale oder es gibt das universale Leid. Universale Katastrophen sind Teil der gottlosen Welt. Das müssen wir einfach so hinnehmen und können es nicht auflösen, geschweige denn aufhalten. Die Bibel ist jedoch auch voll von persönlichen Leidensgeschichten. Allein im Lukas-Evangelium, Lukas war Arzt, er hatte da vielleicht ein besonderes Augenmerk darauf. Im Lukas-Evangelium finden sich 15 Berichte von kranken Menschen, denen Jesus geholfen hat. Gelähmte, Blinde, todkranke, körperlich eingeschränkte und seelisch angeschlagene Menschen. Und es waren dann natürlich immer Einzelschicksale, die flehend auch zu Jesus gekommen sind. Oder man hat sie zu Jesus gebracht. Die Bibel kennt beides. Das Leid, das erdumfassend ist, universal, und das Leid, das alle Menschen ganz persönlich im Umfeld von glücklichen und gesunden Menschen trifft. Also, das ist das Zwischendrin, in dem bewegen wir uns. Persönliches Leid, das ich für mich erlebe, entweder ganz eigen oder im persönlichen Umfeld und auch das universale Leid. Auch hier, das beantwortet noch lange nicht die persönliche Warum-Frage eines von Leid geplagten Menschen. Es zeigt im Moment nur auf, dass es Leid einfach gibt, überall in dieser Welt. Was mache ich jetzt aber als ja, vielleicht gläubiger Mensch mit der Frage, warum es mir so schlecht geht? Ich kenne diese Frage selber. Warum geht es mir so schlecht? Warum lässt mich Gott links liegen und schenkt dem Beachtung, der doch gar nicht nach Gott fragt? Ein dritter Gedanke, wir leben in einer Solidargemeinschaft und tragen mit Verantwortung für eigenes Leiden. Diese beiden Seiten stehen auch wieder gegenüber. Wir leben in einer Solidargemeinschaft, im Kleinen, aber auch weltweit gesehen. Und wir tragen doch auch Mitverantwortung für eigenes Leiden. Diese Frage, die hat einen gottesfürchtigen Menschen des Alten Testaments bewegt. 73. Psalm. Asaf bringt es folgendermaßen auf den Punkt. Ich wäre aber fast zu Fall gekommen. Beinahe hätte ich den Boden unter den Füßen verloren. Denn ich habe die stolzen Menschen beneidet, als ich sah, wie gut es ihnen trotz ihrer Bosheit ging. Sie scheinen ein sorgloses Leben zu führen und sind stark und gesund. Sie müssen sich nicht wie die anderen Menschen abmühen und werden nicht wie alle übrigen von Sorgen geplagt. Es berichtet der Asaf über Menschen, die Gott ausfern, die an keinen Gott glauben, die nichts mit dem Gott der Liebe zu tun haben wollen. Auch hier wieder, das ist einseitiger Blick von Asaf und ein sehr subjektiver Blick. Aber im Angesicht von Leid und Tod verengt sich nun mal mein Blick auf mich selbst. Und teilweise fangen wir dann an, uns um uns selbst zu drehen. Ich kenne die Vorstellung, dass es mir doch als Christ besser gehen müsste, weil ich doch an ihn glaube. Dann müsste doch Gott irgendwie ein bisschen mehr Mitleid mit mir haben, weil ich setze mich doch schließlich auch für ihn ein. Ich kenne diese Gedanken. Die Hoffnung, dass ich aufgrund meines Glaubens von Leid und Glück und Unglück verschont bleibe, muss ich allerdings über Bord werfen. Als Christ bekomme ich auf dieser Erde keine besondere Wellnessbehandlung Gottes, denn ich und du, wir leben in einer Solidargemeinschaft, einer gefallenen Welt. Und die Bibel kann es dann ganz einfach wiederum sagen, die ist auch manchmal so herrlich einfach. Gott lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten und für die Ungerechten. Wir leben in einer Solidargemeinschaft. Da bin ich als Christ nicht ausgenommen, ich schwebe nicht auf Wolke 7. Gott lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Das hängt mit diesen ersten Gedanken vom Anfang und Ende des Leids zusammen. Wir leben gemeinsam im Zwischendrin des Anfangs und des Endes dieser Welt. Wir hängen alle mit hin. Und ich kann dann eben Gott nicht für alles verantwortlich machen. So wie es keine Garantie für ein sorgenfreies Leben als Christ gibt, so muss ich derjenige, der zwar womöglich an Gott glaubt, ihn aber auf Distanz hält und Jesus ausklammert, die Frage stellen, in welchem Zusammenhang unglücklich sein zur persönlichen Gottesbeziehung steht. Das ist die Frage nach der eigenen Mitverantwortung meiner eigenen persönlichen leidvollen Situation. Der große König David des Alten Testaments hat für sich, war sehr gottesfrommer, gottesfürchtiger Mensch, er hat für sich folgende Entdeckung gemacht. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr Schuld nicht zuwendet und in dessen Geist kein Trug ist. Denn als ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Wer mit Schuld, mit eigener Schuld persönlich fertig werden möchte, der selber irgendwie hinbekommen möchte, der muss sich nicht wundern, wenn die Kraft zum Leben fehlt und das Unglücklichsein und eine Unzufriedenheit die Oberhand hat. Mir geht es jetzt hier nicht um persönliche Schicksalsschläge oder Krankheitsleid. Hier geht es mehr um den Pegelstand meiner Seele, der mich leiden lässt. Dann ist es für mich keine Frage, warum lässt Gott Leid zu, sondern dann habe ich ein Stück weit auch selber Mitverantwortung für mein seelisches Leiden, das bis hin zur psychosomatischen Erkrankung reicht. Wenn ich immer meine, alles selber gebacken zu bekommen und meine Schuld in mich hineinfresse und mir ein schlechtes Gewissen mache, anstatt mein Gewissen bei Gott zu entlasten. Wir haben hier vorhin von der Befreiung des Evangeliums gehört. Gott will ja mein Gewissen nicht belasten, wenn ich zu ihm komme. Er will mich entlasten, er will mir die Schuld nehmen. Und dann kann ich wieder aufrecht ergeben. Also auch diesen Zusammenhang gibt es. Nicht in Form der Strafe Gottes und jetzt auch nicht bei persönlichen Krankheitsleiden. Aber diesen Zusammenhang, dass wenn ich alles mit mir selber ausmache, und Schuld mit mir herumtragen, von der ich weiß, es wäre gut, auf den anderen zuzugehen und es auch vor Gott zu bekennen, muss man sich entweder nicht wundern, dass es einem psychisch bis hin zu einer physischen Erkrankung vielleicht gar nicht gut geht. Weiterer Gedanke, so langsam nähern wir uns zur Zielgerade. Gott lässt Leid zu und begrenzt es zugleich. Zwei gegenüberliegende Seiten. Gott lässt Leid zu und begrenzt es zugleich. Wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Ja, er lässt es zu, tatsächlich. Zwischen Anfang und Ende lässt Gott Leid zu. Wir haben die Geschichte Hiobs weiß, er schickt über den allmächtigen Gott. Der Gegenspieler Gottes, der Satan, will Gott beweisen, dass Hiob, Gottes fürchtiger Mann, nur an Gott glaubt, weil es ihm eben so gut geht. Und die Vorstellung Satans war, wenn Gott hier Leid zufügen würde, wäre Hiobs vorbildlicher Gottesglaube schnell ins Gegenteil gekehrt. Er würde Gott absagen, seinen Glauben über Bord werfen, so der Plan Satans. Und jetzt kommt das Unerklärliche. Gott gewährt Satan einen Spielraum. Gut, lesen wir dann. Gut, sagte der Herr zum Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn selbst aber rühre nicht an. Die Hiobs-Geschichte ist eine heikle, eine schwierige Geschichte, wie ich finde. Weil Gott dann nochmal von einer anderen Seite wahrnehmbar ist, er lässt in diesem Moment den Satan, den Gegenspieler Gottes, über ein Geschöpf Gottes einen ganz großen Spielraum. Gut, sagt der Herr zu Satan, mit seinem Besitz darfst du tun, was du willst, ihn aber selbst rühre nicht an. Der verliert ja nahezu alles. Sein Besitz, seine Kinder, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, die eigene Frau und er wird verschont. Gott lässt tatsächlich Leid zu. Aber, und in dieser Geschichte sehen und haben wir beides, Gott lässt Leid zu, aber er begrenzt es zugleich auch. Gott zeigt Satan von vornherein seine Grenzen. Satan hat nur so viel Spielraum, wie Gott ihm einräumt. Satan wird nie, und seit der Kreuzigung ist er sowieso erledigt, seit der Kreuzigung Jesu ist der Satan sowieso erledigt, aber damals hatte der Satan nie die Möglichkeit, sich über Gott zu erheben. Kann diese seltsam anmutende Geschichte des Alten Testaments eine Hilfe für uns sein, wenn wir uns mit der Frage, warum lässt Gott Leid zu, plagen? Sie kann es, wenn wir das Neue Testament hinzunehmen. Da ist wieder so wichtig, wir müssen diesen Zusammenhang sehen. Im Neuen Testament heißt es, im ersten Korintherbrief, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Es beantwortet nicht die Frage nach dem Warum des Leids. Aber ich hoffe, es gibt so eine gewisse Gelassenheit oder es lässt mich eine Geborgenheit fühlen, dass ich an meiner Situation nicht verzweifeln muss. Leid hat nicht das letzte Wort, sondern ich darf mich in Gottes Hand wissen. Walter Bunge hat es vorhin gesagt, bei seiner vorherigen Operation, als er in den Operationssaal hineingeschoben wurde, dieses Gefühl, ich fühle mich getragen von Gott und das ist dann ja nicht nur so was Psychisches, was die Seele da irgendwie in Automatismus anschaltet, sondern da vertraue ich auch auf das Gebet Gottes, dass man in diesem Moment eine Geborgenheit erleben darf, die Gott einem gibt. Das Leid hat nicht das letzte Wort, auch nicht im Leben eines Christen. Gott ist der, in dessen Hand ich sein darf, und er ist die Macht, die als Sieger dieser Welt hervorgegangen ist. Als ich als Teenager und dann als Jugendlicher zwei Nervenzusammenbrüche hatte, zum Psychiater gehen musste und Medikamente hatte, im Rückblick muss ich sagen, hat es meinen Glauben sogar gestärkt. Und paradox, es klingt. Es hat mich in die Arme Jesu getrieben. Ich habe das nicht hinterher angenommen. Und ich denke nicht gern an meine Teenie-Zeit, was diese Sachen betrifft. Medikamente nehmen, die dich müde machen, wo du denkst, du bist gar nicht der, der du eigentlich bist. Und Psychosen zu erleben, das ist nicht schön. Und ich bin jetzt auch nicht dankbar in dem Sinne, auch danke Gott, dass du mich das damals hast erleben lassen. Nein, ich bin dankbar, dass es mich letztlich in die Arme Gottes getrieben hat, dass es meinen Glauben tatsächlich fester gemacht hat. An seiner Seite, in seiner Hand, so kann ich für mich sagen, bin ich der geworden, der ich heute sein darf. Und fünfter Gedanke, ich darf mein Leid klagen und darf Teil einer tragenden Gemeinschaft sein. Leid klagen und Teil einer tragenden Gemeinschaft sein. Wer alleine sein Leid tragen wird, droht unter der Last zusammenzubrechen. Gib deinem Leid eine Richtung und konfrontiere Gott damit. Klag dein Leid. Das dürfen wir. Wir dürfen Gott anklagen, unser Leid klagen. Mach es nicht mit dir allein aus. Es gibt einen Adressaten, bei dem du dein Leid loswerden kannst. Die Worte des 13. Psalms geben uns ein Beispiel. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauern? Wir dürfen unser Leid klagen. Wir dürfen Gott anklagen. Denn wenn wir das tun, dann haben wir immer noch eine Richtung, dann haben wir immer noch einen Adressaten und wenden uns eben nicht von Gott ab und zweifeln nicht an seiner Existenz. Wir zweifeln vielleicht an seiner Fürsorge uns gegenüber, an seiner Barmherzigkeit, aber wir geben unserem Leid eine Richtung. Wir dürfen klagen, Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? Wie lange willst du dich noch von mir abwenden? Wie lange soll meine Seele noch sorgen und mein Herz täglich aufs Neue trauen? Wer im Leid wünscht, dem empfehle ich, den 13. Psalm zur täglichen Lektüre zu machen. Leid klagen, Teil einer tragenden Gemeinschaft sein. Das kann man in einer Gemeinde praktizieren. Wir wissen um die Kraft des Gebets. Einzelne sind nicht von Leid verschont. Und deshalb unterstützen wir uns gegenseitig im Gebet. In Hemmingen, wo ich herkomme, haben wir eine WhatsApp-Gebetsgruppe. Da darf jeder, der WhatsApp hat und der ein Gebetsanliegen hat, das einfach reinschreiben. Und dann sind die nächsten paar Minuten immer gefüllt von diesen Emojis, wo dann irgendwelche Hände oder sonstige Emojis kommen, als Stärkung für den, der dieses Gebetsanliegen eingestellt hat. Kranke können auf die Gemeindeleitung zukommen und bitten, dass sie für den Kranken beten. Es gibt Gebetszellgruppen, Gebetsgruppen, wo man seine Anliegen loswerden kann, wo man weiß, da gibt es Leute, die beten für einen. Als Christ darf ich immer Teil einer tragenden Gemeinschaft sein. Wir rechnen mit der Hilfe und dem durchtragenden Gott. Das macht Gemeinde aus. Ich schließe meine Predigt mit dem vielleicht wichtigsten Punkt bei der ganzen Frage. Jesus leidet. Jesus leidet mit. Jesus fühlt mit. Jesus leidet mit. Und ich, und das ist das Schöne, so komisch das klingt in der Frage des Leids, ich darf andere trösten, wenn ich selber den Trost Gottes in meinem Leben erfahren habe. Lässt Gott Leid zu, weil er zu weit weg ist? Weil er es womöglich gar nicht mitbekommt, weil er in dem Moment halt gerade woanders beschäftigt ist, seine Augen auf etwas anderes gerichtet hat. Lässt Gott Leid zu, weil es ihm egal ist und was hier unten auf der Erde unsere Mühe bereitet. Wo ist Gott zwischen Anfang und Ende? Er war da. Weihnachten und Ostern haben es eindeutig gemacht. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles, er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solche erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wohlgesagt, wir reden hier nicht von einem Menschen, wir reden hier von Gott in der Person Jesus Christus, der Mensch, aber auch Gott zugleich war. Gott war in Jesus da. Gott ist kein dicker, die Hände in den Schoß legender Buddha. Gott ist kein Allah, dem ich mich schicksalshaft ergeben und fügen muss. Gott ist keine esoterische Weltanschauung, bei der ich auf der Suche nach innerem Frieden bin, um den Einklang zwischen Gut und Böse wiederherzustellen. Nein, Gott wurde Mensch. Gott blieb Gott, aber er wurde Mensch. Er kam zu uns als Gott und als Mensch auf die Erde. Gott sucht die Begegnung. Gott kennt sich im Leiden aus. Mit dem Blick aufs Kreuz darf es uns klar werden, wir haben einen Leidtragenden. Im zweifachen Sinne des Wortes, wir haben einen Leidtragenden. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut. Jemand, von dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, wir werden von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er doch Gott, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das heißt, schon weit bevor Jesus auf die Erde kam, in Jesaja Buch. Für uns im Rückblick einen eindeutigen Hinweis auf den Kreuzestod Jesu. Das macht den christlichen Glauben so einzigartig. Gott leidet für die, die er über alles liebt. Gott gibt sich ins Leiden, um uns aus dem Zwischendrin von Anfang und Ende zu erlösen. Wenn du dir die Frage stellst, doch warum lässt du das Leid zu, dann denk auch an Jesus, dass er selber gelitten hat. Lass dich von ihm trösten. Er kann mitfühlen. Er lässt dich nicht alleine in deinem Leiden. Und wer das erfährt und bereits erfahren hat, der darf auch zum Tröster anderer werden. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. 2. Korinther. Jesus leidet mit, wir werden getröstet und wir dürfen diesen Trost an andere weitergeben. Wie kann ich mit Leid umgehen? Das war die Eingangsfrage unseres Gottesdienstes. Gibt es eigentlich eine Ausgangsantwort? Es gibt einen Anfang, der alles Leid auf den Weg gebracht hat. Und es gibt aber auch ein Ende. Ein Ende dieser vergänglichen Welt, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Dieses Ende dieser Welt wird dann der Ausgang sein, der Ausgang für die sein, die diesen Jesus kennengelernt und in ihr Herz und in ihr Leben aufgenommen haben. Ich schließe mit diesem Lied, das vorhin schon zitiert wurde, es wird morgen werden. Der Wind wird sich wieder drehen. Gib mir Trost im Leiden und lass mich aufrecht gehen. Ich will mit dir rechnen und will darauf vertrauen, dass du mich kennst und liebst. Amen. Viele Gedanken, wahrscheinlich viel zu viel in der Kürze der Zeit. Diese grafische Übersicht mit diesen gegenüberliegenden Aussagen, die habe ich als so ein kleines DIN A5 Paper mitgebracht. Wer das will, darf das gerne mitnehmen. Da stehen die einzelnen Bibelstellen auch mal drauf, weil es sich lohnt, die nochmal durchzulesen und sie nochmal auch gegenüber zu lesen. Keine Ahnung, irgendwo werden wir Plätze finden, an einem Tisch oder so, wo man das mitnehmen kann, um diese Predigt vielleicht auch nochmal nachzuhängen oder in allen Gedanken nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Jetzt bitte ich Gott noch, und bete noch mit ihm, und wenn es nötig ist, der darf zu Ehre Gottes aufstehen. Jesus, warum lässt du Leid zu? Das ist eine Frage, die so vermutlich sich jeder schon gestellt hat. Die dazugehört, sobald wir selber betroffen sind, ganz persönlich oder im nahen Umfeld. Danke, dass wir diese Frage stellen dürfen, dass wir uns damit auseinandersetzen dürfen, dass du nicht uns den Mund verbietest, zu dir zu kommen. Und so bitten wir dich jetzt mal stellvertretend, ohne vielleicht zu wissen, wer im Einzelnen jetzt gemeint ist, für die, die leiden. Ob es Krankheit ist, ob es ein Schicksalsschlag ist, die kämpfen müssen. Schenk, dass sie sich an dich wenden. Und wir wollen für sie glauben, für sie beten, dass du ihnen hilfst, dass du sie tröstest. Und dass sie gestärkt aus dieser Situation hervorkommen, hier näher gekommen sind und dann im Guten andere dir wiederum näher bringen. So segne du, was gesagt wurde, und übersetzest du ins Herz des Einzelnen. Amen.